check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work.
Hallo und willkommen zur 36. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens, das wie die letzten Folgen keine vergessene Sendungsnummer mehr hat, weil ich die Sendung vorher speichern muss und das auch nicht mehr gelöscht werden kann, weil ich modernere Software benutze. Willkommen, willkommen, willkommen. Bei mir sind wie immer die Jennifer.
Hallo.
Und der Christoph.
Hallo zusammen.
Hallo. So, bevor es losgeht, machen wir noch schnell die Hausmeisterei. Wir haben ja vor einem Monat die Hörerschaft, die Hörerinnenschaft gefragt, ob sie dass sie mal auf eine Abstimmseite geht und sagt, ob sie uns denn irgendwie live sehen möchte. Und ich habe die Downloadzahlen und die Abstimmzahlen liegen ungefähr, die Abstimmzahlen mal 100 wären eine konservative Rechnung der Hörerschaft. Also es waren jetzt nicht viele Menschen, die abgestimmt haben. Und die meisten Menschen haben Nein gesagt, also schließen wir daraus, dass ihr das nicht möchtet. Wer sich dem nicht anschließt oder zu den knapp 27 Menschen gehört hat, die gesagt haben, sie möchten das gerne, darf jetzt schreien, aber meine Güte, also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie an Feedback kommen und wir haben halt keins gekriegt. Also ja.
Ich muss zugeben, es tut mir nicht so richtig leid, dass wir das nicht machen. Mir war das ja von Anfang an etwas, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie komisch, glaube ich.
Ja.
Mit dem, dass irgendwie nicht, dass mir das unangenehm wäre, weil ich habe noch nicht ganz ergründet, woran es liegt.
Vielleicht könnten betreffende Hörende, die sich jetzt fragen, woran es liegen könnte, in unsere Sendung Fame reinhören von, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so. Ich glaube, genau. da warst du, glaube ich, ähnlich unterwegs.
Ja, gut, da warst du aber verwirrt davon.
Ja, aber ich glaube, das war schon damals so, dass ich dieses Fame-Ding auch ablehne einfach und ich mich überhaupt nicht in dieser Position sehe.
Aber das ist doch, ich meine, du hast einen Twitch-Kanal.
Ja, auf dem dann mal ein paar Dutzend Leute gucken. Also es ist jetzt nicht so, als sei ich ein Internetphänomen.
Doch, hier. Nur der Unterschied ist, hier merkst du es nicht.
Ja.
Ja. Weil das ist ja dann alles doch so ein bisschen individueller mit dem Podcast hören. So.
Ja, das stimmt schon.
Ja. Gut. Wollen wir über Getränke reden?
Gerne.
Ja, warum nicht?
Ja. Dann.
Thomas, willst du mal anfangen? Ich glaube, du fängst fast nie an bei den Getränken.
Genau, du fängst selten an.
Es ist relativ einfach. Ich habe, nachdem ich mit der Technik gespielt habe, also nicht mit Podcast-Technik, habt keine Angst, sondern mit anderer Technik, habe ich tatsächlich jetzt keinen Tee aufgebrüht, sondern den zuckerfreien Almdudler aus dem Kühlschrank genommen, damit ich was zu trinken da habe. Aber ansonsten hätte ich heute nochmal den anderen Smoke and Velvet Tee ausprobiert, aber den verschieben wir dann auf nächste Folge, also müsste einen Monat drauf warten. Das ist ein Masala Chai, den habe ich auch schon ausprobiert, war aber von dem ersten Brühergebnis nicht irgendwie enthusiasmiert und ja, jetzt bin ich mir noch unsicher, also dann beim nächsten Mal.
Da können wir dann den anderen halten. Okay, aber Masala Chai ist auf jeden Fall auch lecker. Kippst du da irgendwas rein oder trinkst du ihn einfach so?
Also ich habe Mandelmilch da, die werde ich sehr wahrscheinlich reinkippen.
Ich habe Mandelmilch und ich werde sie benutzen. Ja, okay.
Ja, ich habe, also ich mag das, ich mag ja so Milch an sich nicht, ne? Also das ist jetzt vollkommen egal, ob die von der Kuh ist oder nicht. Also Käseprodukte ja, aber Milch nicht. Und deswegen habe ich halt schlicht und ergreifend, ich habe keine Milch daheim, ja. Ich habe nicht, selbst die Hafermilch wird bei mir schlecht und die braucht sogar länger. Also das ist halt einfach.
Aber das kann ich total nachvollziehen, als ich noch Kuhmilchprodukte zum Beispiel getrunken habe. Ich kann keine Milch trinken. Ich kann auch keine Sojamilch so aus dem Glas. Ich finde Menschen, die Milch aus dem Glas trinken, also zumindest stehe ich dir skeptisch gegenüber. Ja, das ist befremdlich, oder? Wer trinkt denn Milch aus dem Glas?
Kinder in der Fernsehwerbung.
Ja, Igitt.
Ja, apropos Igitt. Milch aus dem Glas. Ja. Ja. So.
Naja.
So.
Aber dieses Mandelmilch in Tee ist irgendwie ein Ding, ne? Ich habe bei Rossmann gesehen, da gibt es grünen Tee-Mandelmilch, also als Aufgussbeutel.
Ich kann ihn nicht empfehlen, ich habe ihn ausprobiert. Ich finde, er schmeckt nicht.
Ist das eklig?
Tut es nicht. Ich mag's nicht.
Ich wäre nie mal auf die Idee gekommen, Mandelmilch in Tee zu kippen, aber das scheint irgendwie üblich zu sein, das zu machen.
Also ich hatte gehofft, es könnte ein guter Ersatz für ein Milky Oolong sein. Also guter Milky Oolong ist vegetarisch und nicht vegan. Also es ist Oolong-Tee, der über Milch gedämpft wird, über Kochender oder Köchelnder oder so.
Interessant.
Ja, und der richtig gute ist ziemlich teuer und der bezahlbar ist, ist im Normalfall kein Original, weil da wird dann irgendwie Milchpulver oder so reingekippt. Das schmeckt schon ziemlich gut, finde ich. Genau, und ich hatte gehofft, das geht in eine ähnliche Richtung. Tut's aber nicht. Und auch alle anderen Mandelmilch-Oolongs, die man so lose kaufen kann von Wertes Bremer Teekontor und auch Ronnefeld, glaube ich, überzeugen mich nicht komplett. Und ich habe es jetzt mehrfach probiert. Das ist das, was ich zum Thema... Ja, nee, es scheint ein Ding zu sein. Also Milky Oolong ist auf jeden Fall ein Ding und Mandelmilch eben als Ersatz.
Ah. Mm.
Ja.
Okay, spannend. Jo. Man lernt ja immer noch dazu.
So. Mhm. Also ich habe das letzte Mal ein bisschen Mandelmilch reingekippt, aber das ist ungesüßte Mandelmilch und das ist bäh.
Okay.
Ich überlege, ob ich schon mal Mandelmilch getrunken habe.
Ich habe irgendwie.
Oute ich mich hier so als.
Es gibt irgendwie, das hat mir mal die Liebste empfohlen, hier Dinkelmandel. Das ist ziemlich lecker. Und damit Trinkschokolade machen ist ziemlich geil. Im Übrigen.
Sollte vielleicht mal Milchalternativen ausprobieren, sagt die Veganerin.
Also gute Mandelmilch ist schon, finde ich, so an Ersatzsachen mit das Leckerste, was man so finden kann. Aber ich mag Mandeln, ich mag Marzipan. Ich mag so alles auf Mandelbasis eigentlich ganz gerne. Ja. Abseits von diesem Grüntee mit direkt integriertem Mandelmilchgeschmack, das ist mir suspekt. Aber der Rest, gute Mandelmilch ist ziemlich lecker, aber es gibt auch nicht gute Mandelmilch, die nicht.
Genau. Okay, ich muss mich da nochmal reindenken.
Der Tier ist übrigens auch da.
Hallo Flocke.
Ich kann an der Stelle vermelden, wir waren letzte Woche beim Tierarzt.
Ja.
Das Tier ist alt.
Oh, Flocke Gesundheitsbericht, aber ist es sonst in Ordnung?
Naja, der Tierarzt ging ja einmal so an den Rücken und meinte, also wissen Sie, ich könnte das jetzt röntgen, ich kann ja aber auch so sagen, das ist von vorne bis hinten voll mit Arthrose und sie hat so ein bisschen Probleme mit dem Stuhlgang, weil sie eigentlich Angst hat, dass sie umfällt dabei, weil das ist ja eine etwas schwierigere Körperhaltung.
Ja.
Und sie kriegt langsam grauen Star aufgrund des Alters. Und dann hat mir der Tierarzt CBD für Hunde empfohlen.
Witzig. Wurde uns vor die Katze auch schon empfohlen.
Ja, das Problem ist, also ich habe kurz drüber nachgedacht, dann habe ich den Preis erfahren, dann habe ich mir gedacht, ich habe sie ja lieb, aber das Futter ist schon mit Gold ausgelegt und das CBD war mir dann doch ein bisschen zu teuer und so wirklich brauche ich es nicht. Ja, dafür wohnt sie jetzt des Nächtens unter meinem Bett und wir hatten hier immer noch Sturm, ne? Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal richtiger Sturm gewesen und jedes Mal, wenn Sturm ist, habe ich einen panischen Hund. Also wirklich krass.
Das finde ich blöd.
Beruhigung.
Frag mich mal, ich kann nicht schlafen dann, weil die macht ja dann einen Terz.
Also, naja.
Ich habe dann einen angsterfüllten Hund, der versucht ins Bett zu klettern und das Bett ist ihm zu hoch.
Beruhigungsmittel. Ich weiß, ja, ich mache mich mit sowas mega, mega unbeliebt, aber keine Ahnung, 20 Jahre Hundezucht. Sorry, Leute, manche Viecher brauchen Antidepressiva und manche brauchen Beruhigungsmittel, knall den Scheiß da rein. Manche Hunde brauchen Schmerzmittel, knall den Scheiß da rein, dann geht es dir wenigstens besser.
Ja, na, es ist halt.
Kann man mich jetzt gerne für auf den Scheiterhaufen stecken, aber ich finde, Tiere, die mit uns zusammenleben, haben das verdient.
Also, es ist halt wirklich nur, wenn es pfeift am Haus, ne, und dann da hat sie schon meine Gegenwart und so. Ja. Sie kriegt ja auch nicht einen Deckel oder sowas dafür, ja. Also es ist halt einfach nur, dass ich dann scheiße schlaf.
Unser Kater, den Jennifer letzte Woche kennenlernen durfte.
Ja.
Genau, da hatten wir das auch schon, dass uns gesagt wurde, also der war zwischendurch auf Schmerzmittel, weil eben Verdacht war auf, könnte Schmerzen haben, weil es alt und Arthrose. Und da wurde uns auch gesagt, naja, aber Schmerzmittel, ne, müssen Sie aufpassen, es geht immer auf den Organismus, so als wäre das so.
Nein.
Der Organismus als Heiligtum oder so, ich weiß nicht, ganz, ganz skurril. Und da wurde uns eben gesagt, nehmen Sie doch mal CBD, weil das ist ja natürlich das ganz anders und das geht nicht so auf den Organismus.
Geht nicht auf die Leber, ne?
Nee. Also das hat mein Hausarzt nicht gesagt, mein Tierarzt hat das nicht gesagt, sondern er hat halt gesagt, naja, das CBD, das führt halt dazu, dass der Hund sich besser entspannen kann und dadurch, dass sie halt wirklich sehr viel. Und die Ansage letztes Jahr war auch, wir machen regelmäßig Bluttests, weil sie kriegt jeden Tag Schmerzmittel und die gehen halt auf den Organismus und wir müssen gucken, dass da nichts passiert oder wenn was passiert, das schnell wissen. Also ja, vor allem viel, viel pragmatischer.
Vor allem braucht der Hund dann Magenschutz.
Im Zweifel, ja, aber bisher ist sie total fit.
Ja, dann
passt. Ja, auf die nervige Art, die sie da so hat. Ja.
Aber du hast recht, Christoph, irgendwie mit Haustieren, da ist so ein komischer Natürlichkeitsanspruch, der sich durch die ganze Haustier- und auch zum Teil Nutztierhaltung zieht. Das ist total verwirrend. So.
Ja, also Haustiere als Konzept sind ja schon einigermaßen irre und ich glaube, das zieht sich dann eben fort.
Ja.
Also, ja.
Globulis für Viehzeug ist voll das Ding.
Oh ja, voll, das finde ich auch ziemlich interessant.
Ja, also vor allem.
Das ist die neutralste Formulierung, die ich schaffe.
Mhm. Ich werde jetzt nicht darüber ranten, wie übel ich es finde, seinem Haustier bei Krebserkrankungen Globuli zu geben. Ich finde, solche Leute dürften keine Hunde haben oder keine Katzen, aber hey, sind ja nur Tiere.
Naja, sagen wir es mal so, also das verhindert halt auch das Leiden. So.
Von wem?
Weiß ich nicht, das ist der Tier, das kann halt nichts sagen, das ist immer so das Problem, also ich merke halt schon, wie es meinem Hund geht, ja, aber anscheinend gibt es ja Leute, die können mit den Tieren da so zusammenleben und merken dann nicht, aber das ist halt schon, weiß ich nicht, bedenkenswert.
Globuli, Haustier
als Konzept. Ist vielleicht nochmal eine andere Folge, Haustiere. Oder Tiere,
Tiersoziologie.
Ja,
Tiersoziologie ist so ein Spartenbetrieb einer Soziologie, aber gibt es?
Ja.
Gibt es?
Und Tiere als Gesellschaft, also Haustiere und Nutztiere als gesellschaftliches Konzept, da können wir auch gleich mal hier Veganismus und Karnismus in eins abfrühstücken. Ja. Ich finde, wir sollten das tun.
Mhm. Gut, ist notiert.
Mental. Okay, cool.
Ja.
Cool. Jennifer, was trinkst du?
Erinnert ihr euch daran, dass ich mich irgendwann mal beschwert habe, dass Nestle, glaube ich, den einzigen Eistee, den ich mag und trinken kann, weil zuckerfrei vom Markt genommen hat?
Mhm. Irgendwas dämmert mir da, ja.
Ja, ich habe auf Amazon diese Fitnessgetränk-Pumpflaschen gefunden, an die ich mich erinnere, dass sie im Fitnessstudio standen. Und ich erinnerte mich, dass es da irgendwo Eistee Pfirsich gibt. Und ich habe tatsächlich eine Literflasche von diesem Sirup gekauft. Und es schmeckt original wie der Eistee, den es nicht mehr gibt. Und hat natürlich keine Kalorien, aber dafür Vitamine. Und das trinke ich jetzt literweise, weil es so unglaublich gut schmeckt.
Jennifer, ich habe ja Telegram auch, ne? Und du ja auch. Magst du mir?
Ja, du willst den Link, ne?
Ja. Das kommt dann auch in die Shownotes, oder?
Ja.
Also, wir haben
ja schon meine Proteinkekse immer verlinkt.
Da würde mich ja auch noch interessieren, wie viele Leute die eigentlich dann so sich zulegen.
Sind wir Produktinfluencer? Das wäre echt mal eine Frage. Leute, kauft ihr, was wir erzählen? Ich weiß, dass Menschen, die Kuhbonbons gekauft haben.
Ey, ich würde mich, also weiß nicht, das ist so eine Stelle, wo ich mich dann schon leicht ein bisschen ekel. So ein bisschen.
Ja. Also zumindest Twitter und Instagram weiß ich, dass Menschen mir Dinge nachkaufen, wenn ich das sage, dass das gut ist. Das war aber von Anfang an so.
Ja.
Keine Ahnung, warum. Wenn ich sage, das ist gut, dann kaufen die Leute das. Warum auch immer. Leute, vertraut mir doch nicht. Das ist doch dumm. Oh, und ich habe eine neue Kaffeemaschine. Tada, kein Fehler.
Oh ja. Ja, und was trinkst du jetzt? Du trinkst jetzt Sirup aus der Kaffeemaschine?
Ja, weil ich tatsächlich versuche, nur noch so 6 bis 8 Tassen Kaffee am Tag zu trinken, weil ich war jetzt gerade 5 Tage zu Hause in Schutzquarantäne und hatte dann sehr viel Zeit in meiner Wohnung mit meinem neuen Vollautomaten, was dazu führte, dass ich dann nachgucken musste, wie viel Liter in meinen Wassertank von der neuen Kaffeemaschine passen, feststellte, dass ich 1,5 Liter Espresso am Tag trinke und dachte, wow, okay, das ist selbst für dich ein bisschen krass, so pass da mal, also Maß halten, Fräulein. Deswegen, ich habe meine Kaffee ist für heute schon aus. Mhm. Weil der neue Kaffee ist super. Und leider trinke ich dann. Und sie macht jetzt auch automatisch so Milchschaum und so. Heißt nur noch draufdrücken und dann hat man Cappuccino, was dazu führt, dass ich auch nicht mehr so, also ich vergesse dann immer das Essen, weil diese Milchschaumgetränke sind für mich eher was zu essen als was zu trinken.
Sie haben auf jeden Fall deutlich mehr Mahlzeitcharakter als.
Genau, und dann trinke ich halt einen Kaffee und esse aber nichts. So, dann schaffe ich halt mein Protein am Ende des Tages nicht, weil ich die ganze Zeit nur Kaffee gesoffen habe. Und versuche mich da etwas zu disziplinieren, mich nicht nur von Kaffee und Schokolade zu ernähren. Weil das ist nicht gesund, liebe Kinder. Macht das nicht. Tut, was ich sage, nicht, was ich tue.
Das hat auch schon jemand zu mir gesagt. Ja. Dass ich so unterwegs bin.
Im Sinne von, tut, was ich sage.
Tut, was ich sage, nicht, was ich tue.
Also gerade in Sachen so Kaffee und so sollte man vielleicht mir nicht nacheifern. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann, auch wenn wir ja festgestellt haben, dass ich gar keinen Koffeinentzugskopfschmerz kriege, sondern einfach nur vergesse zu trinken und dann einfach 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag fehlen, wenn ich keine Kaffeemaschine habe, glaube ich, dass man für diese Mengen an Koffein geboren sein muss. So. Und sollte mir das nicht aus dem Stand nachmachen.
Jennifer the Chosen One, ja.
Nee, tatsächlich eine Chosen Family. Mein Bruder trinkt ja auch literweise Energy Drinks, ohne dass das irgendeine Wirkung bei ihm hätte. Meine Mutter trinkt ja auch literweise Kaffee, so 2 bis 3 Liter am Tag. Und meine Schwester ist genauso drauf. Also Koffein hat bei uns einfach überhaupt keinen großen messbaren Effekt. So.
Und damit liebe
Grüße. Und ich hatte das schon mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich eine Genmutation, die dafür sorgt, dass man Koffein einfach nicht so gut verstoffwechselt und dann wirkt das nicht so dolle. Und mittlerweile habe ich die Theorie, dass wir das haben, weil es ist wirklich beeindruckend, wie viel Koffein man in uns reinschütten kann, ohne dass irgendwas passiert. Wirklich gar nichts. Wir schlafen auch alle gut nach so einem doppelten Espresso. Kein Problem. Also da ist irgendwas kaputt. Das funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll.
Okay.
Christoph, was trinkst du?
Ja, ich habe euch ja schon im Chat davon erzählt, diesen lustigen Oolong mit Osmanthusblüten drin, der mir aus Thailand im Direktimport mitgebracht wurde.
Das ist der nach Blumen schmeckt, oder?
Nach
also
Blume.
So wirklich nach süßer Blume. So
aber
wie Blume.
Genau, nach so klebrig süßer Blume. Eigentlich so Blumen, so, wenn man geht so rein und wir gucken, riechen die nach was? Und dann zuckt man sofort so ein bisschen zurück, weil man merkt, oh ja, das ist ja nah an zu viel.
Oh, wie,
genau, den,
wie Lilien, wenn sie aufgehen, oder?
Ja, sowas, ja.
Ja, okay. Hm?
Oh, naja, das mache ich. Und dazu habe ich so eine Gepa irgendwas Mandel-Orangen-Schokolade. Genau. Denn wir wissen alle, Mandel-Orangen-Schokolade ist ziemlich gut.
Ja, ich habe nur normale Schokolade hier. Aber auch mal nicht die, ich bin untreu geworden, weil ich nicht zu Aldi gekommen bin. Moment. Von Edeka, die Schweizer Edelzartbitter 81% kann man auch essen, wenn keine Moserrot zugekommen ist.
Sofern sie keine Moserrot zur Hand haben. Ja,
ja, genau. Ich bin da relativ eingeschränkt in meinem Schokoladenkonsum. Ich finde tatsächlich nicht, dass viel andere Schokolade gut schmeckt. Und vor allem teure Schokolade einfach nicht. Sorry.
Wenn ihr Moserrot gut schmeckt, könntest du Stork ausprobieren, weil offenbar produzieren die Moserrot. Interessant.
Aber gibt es vegane Stork-Schokoladen?
Das ist die spannende Frage. Das habe ich mich gerade auch gefragt, ob die irgendwie Marken, was haben die denn? Ich weiß es nicht. Naja, man könnte sich da auf jeden Fall orientieren. Ja, sehr.
Stockriesen fand ich früher super, also sollten die irgendwann mal vegan produziert werden, ich wäre ja dabei.
Oh, Stockriesen sind großartig.
Ja, aber nicht vegan, scheiße. Hm. Man macht schon was mit, so.
Ja, nee, das sind doch die Kuhbonbons genauso gut.
Oh, Kuhbonbons sind echt lecker. Meine Güte.
Die Schokokuhbonbons mit den Steinchen drin?
Ja, ich hatte beide und ich finde beide gut. Aber ich glaube, ich finde die Vanille noch ein bisschen besser. Ich weiß aber nicht genau, warum. Vielleicht, weil sie cremiger sind.
Ja. Naja, ne, Geschmack.
Schwieriges Thema.
Ja, ist ja halt auch individuell.
Aua, aua.
Oh, so. Ich habe dann mal die Kapitelmarke gesetzt.
Oh, die war hart. Das waren
die Hörenden können ja auch von Anfang an auf diese schmerzhaften Brücken zufiebern, weil die wissen ja von Anfang an, worum es geht eigentlich.
Wann kommt sie? Wann zieht ihr die Handbremse und schlägt das Lenkrad ein? Jetzt.
Yes. Diese Aufnahmesoftware, ne? Da ist so eine riesengroße rote Uhr.
Ja.
Ja, und nachdem ihr diejenigen seid, die ja an bestimmten Stellen dann immer schon so sagen, ja, also, ne, und hier so, ne, muss ich ja dafür gucken, dass das Pacing stimmt.
Ja.
Also,
okay.
Vielleicht haben wir jetzt das Publikum desillusioniert, dass es auf die Idee kommt, nein, das läuft alles natürlich. Also manchmal ist es natürlich, manchmal nicht.
Wenn man uns natürlich in einen Chatraum zusammensetzt und erwartet, dass wir irgendwo zum Punkt oder zum Thema kommen, ist das, glaube ich, eine Hoffnung, die wir relativ zügig enttäuschen würden.
Ach, das glaube ich gar nicht.
Ich glaube, wir würden schon irgendwann zum Thema kommen, das dauert nur ein bisschen. Ja. Und die Frage ist, ob wir bei dem Thema ankommen, zu dem wir uns getroffen haben.
Ja.
Ich glaube nämlich nicht.
Ach, vielleicht hängt ein bisschen Zufall davon manchmal ab, ob man Anschlusstermine hat. Das finde ich, ist, das ja treibt es bei mir in die eine oder andere Richtung. Aber gut.
Ja.
An der Stelle muss ich dann aber auch sagen, ja, also wer jetzt wirklich den Wunsch hat, dass das so passiert, ne, ihr habt gerade gesagt, dass ihr das nicht live sehen wollt, so.
Geil.
Das wäre ja dann ernsthaft lustig, ne, so Open End. So, mit so einer Kaffeemaschine.
Gibt's nicht von der Zeit diesen Podcast, dieses so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall das Podcast-Konzept, dass zwei die Menschen reden und es gibt irgendein Escape-Word quasi und erst dann, wenn das gesagt wird vom Gast.
Ja, die haben ja einmal abbrechen müssen, weil einer aus Versehen das
sofort gesagt hat.
Es gibt ein Escape-Word?
Ja, also
das heißt, so ein Safe-Word quasi, so ein Buzzword. So, wir einigen uns auf, keine Ahnung, Kohlrabi-Stern vorher. Und erst, wenn ich Kohlrabi-Stern im Podcast unterbringe, ist der Podcast vorbei. Und das kann dann halt auch mal 11 Stunden oder so dauern.
Ja, also das heißt,
was ist das denn für ein Konzept?
Das Ding heißt Alles gesagt, glaube ich, oder so, ne?
Ja, genau.
Und es hat zwei Eigenschaften, die ich total spannend finde. Das erste ist, ich kann es nicht hören, weil allein der Dünkel der beiden Zeitredakteure, die da sitzen und halt wie halt so Chefredakteure so sind, ne?
Christoph Arment ist nicht so unsympathisch, finde ich.
Ja, nee, komm. Die sitzen dann halt in irgendeiner Wohnung rum und dann so, weißt du, ab Stunde zwei, ach, wollen wir mal den Rotwein aufmachen? Und ich denkst dir so, ach du Scheiße. Und die einzige Folge, die ich echt gehört habe, also wo ich dann anfing zu skippen, weil es unerträglich wurde, war die mit Rezo. Und nach 8 Stunden Rezo, weißt du, mehr musst du mit Rezo dich nicht mehr unterhalten. Das ist, glaube ich, das einzig Positive. Aber die haben auch schon.
Kann leider auch dem Rezo-Hype nicht so richtig folgen, ne?
Na, das Problem ist, der hat halt ein sehr gutes Video gemacht zu einem Thema und danach haben sich alle gedacht, er ist zu anderen Themen genauso spruchfähig.
Mhm. Ja. Er ist so ein bisschen Galionsfigur einer Generation, für die er gar nicht sprechen kann.
Ja, aber für die er dann halt auch gerne spricht. Also das ist dann das Nächste, ne?
Ja, genau. Sein Mitteilungsbedürfnis hilft ihm. Sonst hätte er sich bestimmt auch nicht so groß geblödelt. Aber weiß ich nicht. Gut, Zeit ist in letzter Zeit irgendwie sowieso so ein Ding geworden. So was da für Scheiße erscheint einfach auch.
Besser als neue
aber
Züge, ja. Kurz damit, Rezo ist anders herausfordernd, finde ich, als das, was die Zeit in letzter Zeit verkackt. Also,
ja, das auf jeden
Fall. Trennen
also,
wollen. Genau, also.
Ja, lass mich meinen Satz beenden, dann wirkt er auch nicht so seltsam.
Ja.
Ich hätte mir gewünscht, und da kann Rezo nichts für, aber das hängt nämlich genau mit den Sachen zusammen, wie die Zeit sich verändert hat in den letzten Jahren. Es hätte sehr viele tolle Menschen gegeben, die man hätte da ins Boot holen können und die hätten eine Kolumne bekommen können zu dem Thema, also Jugend und so. Und das hat die Zeit aber nicht gemacht, sondern sie hat Rezo genommen. Und da finde ich schon, das ist redaktionskonsistent. Da kann Rezo nichts so, für. So. Hm. Der ist einfach nur Ausdruck einer Redaktionspolitik. Und ja, natürlich möchten wir noch einen weißen Bengel hören. Bitte. Lasst uns noch mehr privilegierte weiße Bengels in die Redaktion holen, weil da haben wir ja eindeutig einen Mangel.
Könntest du bitte wenigstens nicht Bengel sagen?
Doch. Doch. Weil, das ist etwas, da kann auch wieder er nichts für, sondern so wird er von der Zeit beworben. Rezo und ich sind altersmäßig nicht so weit auseinander. Und trotzdem wird er vermarktet als junger Bursche, als Bengelchen.
Ja, ja, klar, das liegt aber daran, dass du keine blauen Haare und so eine Mütze auf hast.
Ich wollte gerade sagen, Rezo und Jennifer, eine Person ist seriös, wählen sie jetzt aus.
Seien Sie vorsichtig in der Auswahl.
Das ist besonders witzig, weil vorhin auf Instagram, ja, Jennifer sich gewundert hat, wann ihr jemand sagt, dass sie doch mal seriös aussehen soll.
Naja, zumindest, dass ich nicht angemessen angezogen bin. Weil
ja.
Tatsächlich hat sich noch niemand getraut, zu mir zu sagen, haben Sie, also gehen Sie mal nach Hause, ziehen Sie sich um. Ne?
Ja, aber das ist ja auch so individuell.
Ich wurde mal als exzentrisch bezeichnet und weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich würde behaupten, dass in Sachen Mode oder sagen wir äußere Erscheinung durch so eine Individualisierung einfach mehr geht. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte man mich mit dem Outfit von heute aus der Uni geworfen.
Ah, zumindest glaub ich gar nicht. Da sind wir beim ersten meiner drei Stichpunkte.
Ja, aber
Individualisierung.
Schwarz ist respektabel. Als ich angefangen habe, Lehrkraft zu sein, habe ich immer noch so Trekkinghosen an der Arbeit, hauptsächlich weil sie praktisch sind und weil sie nicht so auffallen. Mittlerweile halt so QWERTY T-Shirts, ne, das ist so meine Idiosynkrasie. Und natürlich bin ich mittlerweile irgendwie zu tätowiert und zu gepierst, aber generell Schwarz ist doch immer respektabel, also da kannst du doch nichts falsch machen.
Ja, ich glaube, es ging heute Morgen, als ich diese Insta-Story aufgenommen habe, ging es nicht unbedingt um die Farbe, die ich trage, sondern mehr um den hautengen Leder-Bleistiftrock und den cropped Pullover, der meinen Bauchnabel zeigt, zu den Altercore Heels. Ich glaube, das alles zusammen war ein bisschen viel. Vor allem, weil ich so ein mega ausladendes Heck habe. Das sieht in einem Bleistiftrock immer sehr auffällig aus. Aber gegen das Heck kann ich nichts machen.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Männerpunkte einsacke, aber das ist mir alles nicht aufgefallen. Ich fand das da alles sehr. Also zumindest, ich kriege jetzt gleich wahrscheinlich wieder zu hören, ja, Thomas, du bist auch einer von diesen Subkulturellen wie ich, ja.
Aber ich wollte gerade sagen, Thomas, du bist auch nicht der Referenzpunkt dafür.
Ja.
Ja. Jedes Mal dieses Argument.
Ja, ja.
Aber ist ja so.
Du hast eine Liste?
Christoph hat eine Liste.
Drei Stichpunkte.
Okay.
Und sie passen auf ein, was ist das?
Ein Bierdeckel,
6x6 quadratischen, ja, auf einen Bierdeckel.
Auf einen Bierdeckel. Du möchtest
Podcast-Episode
also auch
auf dem Bierdeckel, genau. Das ist mein Wahlprogramm.
Du möchtest also eigentlich gerne auch Vorsitzender der CDU werden?
Nee, so alt ist Christoph dann doch nicht.
Nein.
Weder innen noch außen. Das passt einfach nicht.
Irgendwie wird das heute mit dem Thema nicht so wirklich was, ne?
Welchen Punkt habe ich denn gerade schon auf deiner Liste abgehakt quasi?
Freisetzung hast du abgehakt oder angefrühstückt. Genau, weil also das Thema habe ich angeschleppt.
Genau.
Ich habe nämlich gedacht, worüber könnten wir nochmal reden? Thomas hatte zwischendurch diesen kurzen Anflug der Sorge, dass wir vielleicht haben wir Gesellschaft durchbesprochen und Jennifer und ich so, nein. Und dann haben wir so einen Haufen Themen reingeworfen und mir ist eben Individualisierung reingefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau, aber ich habe hier so ein Buch, das ist von der Buchhandlung am Kübelmarkt das erste Mal verkauft worden, in Bruchsal, und man hatte damals noch vierstellige Telefonnummern. Also es ist die Risikogesellschaft von Ulrich Beck.
Ach Gott. Ja.
Genau. Und ich dachte, darüber könnten wir ja mal so ein bisschen reden. Mich hat, glaube ich, im Prinzip einfach nur interessiert, wie er das Ganze einordnet. Also man kann ja so ein bisschen sich überlegen, glaubt man Gesellschaftsbeschreibungen über so Klassen- und Schichtzugehörigkeit sind tendenziell wieder wichtig, nicht mehr wichtig, egal geworden, wann ist das passiert, oder sind wir alle nur noch als statistische Einzelpunkte zu erfassen und deswegen brauchst du diese Großbeschreibung nicht mehr? Und genau, ich habe in ein, zwei Hausarbeiten und so reingeguckt. Und Ulrich Beck hat eben hat gesagt, okay, Individualisierungsprozesse gibt es. Die Industriegesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bricht so ein bisschen auf und die Moderne vervollständigt sich und holt sich komplett ein. Und das können wir beobachten. Und diese Individualisierung, die Beck beschreibt, hat im Prinzip drei Dimensionen. Und das ist einmal, dass er sagt, dass die Menschen heute aus traditionellen Klassen- und Versorgungsstrukturen freigesetzt werden. Zum Zweiten ist, dass sowas wie eine Entzauberung stattfindet. Also das heißt, so kollektiv geltende Normen, die wir mal hatten, verlieren ihre Gültigkeit und man muss so ein bisschen gucken, woran man sich eigentlich orientiert. Und das beides führt dazu, dass wir eine Reintegration über Institutionen erleben. Das heißt, die Leute sind so ein bisschen verloren, sowas wie die alten Familien- und Dorfstrukturen und so, das zieht alles nicht mehr so richtig. Und das heißt, wir sind alle verwiesen an Institutionen und Organisationen wie zum Beispiel Schule oder Universität, aber auch den Arbeitsmarkt. Und das führt dazu, dass wir alle so ein bisschen Bastelbiografien haben und alle, das bietet ja irgendwie so ein bisschen Chancen auf der einen Seite, weil wir halt so ein bisschen freier sind. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass wir alle ein bisschen freier sind und eben auch für unser Scheitern sehr individuell verantwortlich sind. Genau, wenn irgendwas schief geht, kann man immer sagen, du bist schuld, siehe auch neoliberale Agenda. Ende der 90er, Anfang der 2000er. Genau, und so bin ich da drauf gekommen und ich dachte, was sagt ihr dazu? Dazu muss man ganz kurz noch sagen, Ulrich Beck hat nie gesagt, dass es keine Ungleichheiten mehr in der Gesellschaft gibt. Also er sagt nicht, wir sind jetzt alle individuell und es gibt keine soziale Ungleichheit mehr, nur die lässt sich eben über Klasse und Schicht nicht mehr so gut erfassen. Sie trifft den Kern des Ganzen nicht mehr so richtig. Das als Einleitung.
Wir sind jetzt individuell scheiße dran.
Ich glaube, der wurde eingeholt.
Wer wurde eingeholt?
Naja, also zu der Zeit, wo der das geschrieben hat, kann ich, wann war das nochmal? Das war irgendwie mittlere 2000er, ne?
Nee, also er hat das geschrieben, 1983 ist Jenseits von Stand und Klasse, glaube ich, das ist ein Aufsatz erschienen. Und
ja,
dann
ich meine
hatte
die Risikogesellschaft.
Er, genau, und die Risikogesellschaft ist dann 86 erschienen und die ist ziemlich durchgestartet, weil da steht Risiko dran. Und was ist 86 noch passiert? Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.
Ja, bei mir nicht, ich bin ja aus dem Osten.
Ja, bei dir gab es die vielleicht nicht. Aber ne, da war halt Nuklearkatastrophe und haben die Leute gedacht, uiuiuiui, und dann hat das eben in der Öffentlichkeit so verfangen. Also, ja, konnte man nicht so richtig planen.
Ich dachte, das wäre später.
Ich verstehe, wie man aus der Situation der 80er heraus, also da gibt es ja sehr, sehr viele Theorien, die auf genau das abzielen und die heute wieder rausgekramt werden, weil sie ja angeblich so passend sind. Ich verstehe, wie man in den 80ern Hedonismus, Manta-Kultur, bla bla bla, so etwas schreiben kann.
Mhm.
Einfach, weil es sich auch, weil es aussieht wie die Auflösung. Und ich frage mich das allerdings tatsächlich häufiger, weil ich beruflich das immer wieder diskutiere. Wenn das in den 80ern, wenn das eine gute Zeitdiagnose war, in der Zeit der 80er Jahre, dann würde heute, glaube ich, anders aussehen. Ich bin tatsächlich in der Frage immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil gut, dass du gerade neoliberale Agenda gesagt hast, weil das ist etwas, was gestern ging, glaube ich, ein Tweet rum von wegen, wen soll man als wohlhabende Mittelschicht heute noch wählen? Irgendwie sowas kam von so einem FDP-Fuzzi. Wo mein Verständnis, ne, ich bin so eine kollektivistische Person, glaube ich. Also ich in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Und eine davon ist, Entschuldigung, man wählt doch nicht für sich selbst. Man wählt eine Gesellschaftsvision und die misst sich an der Situation des schwächsten Glieds der Kette. So bin ich erzogen worden.
Ja, ja, aber für einen FDPler ist, ich wähle für mich selbst die Gesellschaftsvision.
Ja, genau und da kam ich dann halt gar nicht mit klar. Da würde ich mir natürlich wieder mehr Blick auf Gesellschaft und weniger Blick auf Individuum wünschen. Andererseits bin ich natürlich, wie wir es gerade schon hatten, ich bin eine, die enorm davon profitiert, dass individuelle Verhaltensweisen, individualisierte Praktiken anerkannt sind. So wie ich rumlaufe, so wie ich mich gebe. Letzte Woche habe ich erfahren, dass meine Piercings in Schule ein Problem sind oder wären. Was ich ganz lustig finde. Ich war doch letzte Woche in der Schule, einem Gymnasium. Und naja, man bemerkte, dass ich da bin, sagen wir so. Eher negativ. Und fragte sich, was ich da suche. Und
was tut sie? Warum ist so eine hier?
Ja, genau. Und Christophs lieber Mensch hatte dann noch eine Erklärung dafür, nämlich, also wie ich halt aussehe, ne? Guckt er doch mal ins Gesicht. Was lustig ist, weil ich tatsächlich ganz oft vergesse, wie ich aussehe. Daran sollte ich vielleicht arbeiten. Also dementsprechend, ich bin hin und her gerissen, weil ich profitiere enorm davon, aber ich würde mir mehr Gesellschaftssinn wünschen. Und ich frage mich, wenn wir eine individualisierte Gesellschaft in den 80ern bereits gehabt haben und die Auflösung der kollektivistischen Strukturen, würde dann heute nicht anders aussehen? Also heute.
Ja, habe ich jetzt gerade gedacht, man kann, aber das lässt sich doch eigentlich ganz gut kombinieren. Also ich finde es zumindest nicht, also man kann doch ganz gut gemeinschaftlich dafür wählen, dass quasi jeder und jeder machen soll, kann und darf, was er sie möchte, sofern es niemandem anderen wehtut. Also weißt du, darauf kann man sich doch eigentlich ganz gut einigen.
Die Frage ist, also ne? Wenn wir bei Beck und seiner Risikogesellschaft bleiben und seinem, das ist ja auch so ein bisschen.
Also es war jetzt wirklich nur, das war nur der gedankliche Anstoß, ne? Also wir müssen nicht bei Beck
klar.
bleiben. Ne?
Ja. Aber was mir da, was finde ich ein guter Diskussionspunkt ist, ist, dass Beck auch, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ist ein bisschen her, als ich das gelesen habe, dieser Vorwurf der sich umgreifenden Nabelschau. Und ich glaube nicht, dass Menschen auf die Idee kommen, gemeinsam dafür zu wählen, dass man sich individuell verhalten darf, wenn sie nur auf sich selbst gucken. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber
dass der Blick fürs Große verloren geht, wenn man sich immer nur auf den eigenen Bauchnabel guckt.
Aber da ist ja die Sache, dass schon die Übertragung der eigenen, also die Übertragung des eigenen Glückes in der Gesellschaft oder der eigenen Position in der Gesellschaft nicht so wirklich bei der Wahlentscheidung mitgeht. Also sprich, Leute wählen ja nicht Konzepte, die ihnen zum Vorteil sind in ihrer Position, ja, sondern das ist ja der Grund, warum Menschen überhaupt FDP wählen, ja.
Sie denken, sie wären in der Position.
Ja, nee. Oder sie wählen das, weil sie hoffen, dass sie irgendwann mal in dieser Position sein wollen. Also ich erlebe das zum Beispiel in der Schule bei uns, dass du Schülerinnen und Schüler hast, die furchtbar neoliberal sich äußern. Ne? Und dann steh ich halt da mit meinem Abstand und denke mir, ey Alter, mal ganz unter uns, du bist an der Fachoberschule, du bist schon im Schulsystem nicht ganz oben. Ja, wenn du irgendwie dein BWL an der Fachhochschule studierst, landest du in etwas, wo viele Leute gerne hinkommen, nämlich in der mittleren bis oberen Mittelschicht. Aber du bist doch an keiner Stelle irgendwo jemand, der jetzt gegen eine Reichensteuer sein kann, weil da kommst du nie an, ja?
Siehe gestern meine Instagram-Story, du bist näher, realistisch betrachtet bist du näher daran, obdachlos zu sein als jemals Millionärin. Also hör auf, deine Unterdrücker zu glorifizieren. Bisschen Solidarität hier,
ja,
bisschen Klassensolidarität und ja, das ist es ja.
Ja, also das
gab's da nicht auch mal vor ein paar Jahren Studien zu, dass insbesondere die Wählenden von CDU und FDP, ist ja ein bisschen älter, da war AfD noch kein Thema, dazu neigen, ihr Gehalt falsch einzuschätzen?
Ja, ganz
also,
gewaltig, ja.
Wie hoch das ist? Da gab es irgendwas, ne? Ich
im Vergleich zu
irgendwas.
Anderen, also oder können sie nicht rechnen oder ihren Gehaltsschein nicht lesen oder?
Sie können ihren Gehaltsschein lesen, denken aber, das sei mehr. Also, dass sie denken, die Politik der CDU oder der FDP würde ihnen nützen.
Ach, wäre schon was für sie.
Ja, genau. So,
das ist interessant, während Friedrich Merz halt nicht zur Oberschicht gehört, sondern noch Mittelschicht ist.
Okay. Ja,
also der glaubt zum Beispiel, dass er Mittelschicht ist, ne?
Ja, genau. Das scheint irgendwie ein Phänomen zu sein, dass jemand, der wirklich reich ist, wie zum Beispiel GymnasiallehrerInnen ab einem gewissen Dienstalter sind reich. So.
Ja.
Sind Oberschicht.
Mhm. Definitiv.
Und wenn man die aber fragt, würden die sagen, nee, das ist falsch berechnet. Also es gab wohl tatsächlich mal eine Veranstaltung mit einer Wohlstandsreichtumsforschenden, die einen Vortrag gehalten hat und die genau das gesagt hat, so Gymnasiallehrer. Und dann saßen welche im Publikum und das Erste, was ihnen dazu einfiel, war nicht, oh shit, ich gehöre zu den Reichen, sondern die Frau davon hat keine Ahnung. So, ihre Berechnungen sind falsch, weil ich bin eindeutig nicht reich. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut in so eine Klassenlogik, dass die Oberschicht immer denkt, ihnen ging es gar nicht so gut und dass die Mittelschicht immer versucht, nach oben aufzuschließen und nach unten zu treten.
Also ich ich kann dazu mal sagen, die eine Sache, die gerne mal auf Unverständnis stößt, wenn ich die erzähle, also ich kenne, ne, ich gehöre jetzt schon, und ich bin ja erst relativ wenig dabei, ne, in dieser Gymnasiallehrer-Sparte, aber ich gehöre von meinem Bruttojahresgehalt zu den 10% der reichsten Deutschen. Einfach, wenn du in die Statistik guckst. Da kommen die Leute schon immer an und sagen, aber du verdienst doch gar nicht so viel. Ich sage, ey Leute, ja, das Durchschnittsgehalt ist die Hälfte meines Nettogehalts, ist das Durchschnittsgehalt in Deutschland. Ja, ganz realistisch. Und das wird nur mehr. Und ihr müsst immer bedenken, das sind die 8 Millionen reichsten Deutschen, sind die 10%. Das eine Prozent, das sind so die Friedrich Merzens, ja, das sind so diese Milliardäre. Aber trotzdem, also ich habe feste Kosten im Monat, das ist das Gehalt eines normalen Menschen im Einzelhandels. Ja.
Ja.
Das ist einfach schon mal ein ganz anderer Lebensstandard und eine ganz andere Art und Möglichkeit zu planen, weil für dich wird ja zum Beispiel Dinge des Alltags werden für dich ja nicht teurer, bloß weil du mehr verdienst. So. Also selbst wenn du nicht verbeamtet wärst, dann wäre allein dein Gehalt eine ganz andere Möglichkeit der Vorsorge und der Planung, weil die Alltagsgegenstände und Alltagsbedürfnisse ja nicht durch, die wären ja echt teurer.
Ja, also das das ist, glaube ich, was die Leute einfach nicht verstehen. Ja, die Menge an beweglichem Kapital, ne, also ich habe jetzt hier noch so aus ich kann nicht wirklich mit Geld umgehen, Wirtschaften Zeiten, habe ich noch einen Kredit übrig. Der ist in einer Höhe, den könnten die meisten Leute mit der monatlichen Höhe, mit dem ich die abzahle, könnten die nicht zahlen, weil das ein Drittel ihres Gehalts wäre, ja. Und das ist aber den Leuten halt nicht klar. Und mir ist das dann wenigstens klar, aber ich kriege dann komischerweise, werde ich auch komisch angeguckt. Also auch die Diskurse, ja, so viel kann ich immer sagen. Ja, ich hatte in letzter Zeit Lehrerzimmerdiskurse, die sind halt so, naja, wir überlegen uns, ob wir nicht doch noch ein Haus kaufen. Ne? Letztens meinte irgendjemand, er hätte seine Tesla-Aktien abgestoßen und er weiß nicht, wo er mit den 100.000 Euro herkomme. Und da stehe ich schon immer daneben und denke mir, was, Leute? Ja? Also da stehe ich schon da und denke mir, ja, aber ich bin ein kleiner Ossi, ich komme jetzt ohne Hintergrund an. Ja, ich habe nicht eine Familie, wo schon zwei Häuser und ein Professorentitel im Spiel ist. Ja, wo ich.
Bodenhaftung ist ein Ding, ne?
Ja, also das ist tatsächlich, also das ist nochmal, das ist, da fiel mir das dann auf, ja, auch so durch den Diskurs, den wir hier immer haben, wie ich so daneben stehe und mir denke, und ich wollte einfach nur schuldenfrei werden. Ja.
Ja.
Und mein Gefühl, schuldenfrei zu werden, ist dann in der Unterhaltung mit meinem Bankmenschen so, der dann sagt so, also wissen Sie, aus unserer Sicht, also sind Sie nicht verschuldet.
Für uns sieht das gar nicht so aus.
Ja, das bist du ja auch erst, wenn du das Doppelte deines Jahresgehalts in Nassen bist.
Ich erinnere mich genau an den Moment, als ich meine BAföG-Schulden zurückgezahlt habe und das war das letzte bisschen Schulden, was ich hatte. Seitdem bin ich tatsächlich komplett schuldenfrei und ich habe tatsächlich bei der Überweisung fast geheult. Weil für mich schuldenfrei zu sein, und da sind wir wieder bei Individualität und Individualisierung, bedeutet, mein Leben frei so gestalten zu können, wie ich das möchte. Also freier als mit Schulden. Und ich finde tatsächlich, Schulden machen unfrei und zwingen einen in eine gewisse Konformität. Also ich glaube, Individualität ist etwas, was man sich leisten können muss. Je privilegierter du bist, desto eher kannst du dir Individualität leisten. Egal, worum es geht.
Ja, also das ist halt ein Privileg. Und naja, also die generell setzt sich aber diese Individualisierung jetzt, ne, diese Idee, dass jeder für sich allein steht, die hat sich komplett eigentlich durchgesetzt. Ja, also das hast du auch bei Menschen mit niedrigem sozialen Status, wo du jetzt ständig versagen würdest, ja, aber Moment mal, warum haben die denn keine Klassenidentifikation?
Das würde ich niemals fragen, weil mir ist klar, dass sie die nicht haben.
Und da muss ich dran denken, ich hatte mal einen Text, den kann ich mal verlinken, der ist schon ewig alt und der hieß der Abschied vom Hauptwiderspruch und Marx Der bezieht sich auf Marx, und Marx sagt dann halt, okay, der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft ist halt der zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat, also zwischen denen mit den Produktionsmitteln und denen ohne. Und den gibt's nicht mehr, weil alle Menschen, die heutzutage definitiv eigentlich Proletariat sind, die halten sich eigentlich auch für kleine Unternehmer. Ja, also
die, weil das die Kernidentität in einem neoliberalen System ist, was auf Employability setzt. Dann damit bist du kleiner Unternehmer.
Ja. Ja, und also das wäre tatsächlich auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, dann auch die, also da ist man bei Beck auf jeden Fall, der ja sagt, okay, daraus aus dem Ganzen resultiert halt, du hast eine Bastelbiografie, also du musst deinen eigenen Lebenslauf stricken, der ist halt nicht mehr durch den Beruf deiner Eltern vorgegeben und so weiter und durch deinen Wohnort, sondern du bist halt komplett selbstverantwortlich. Und das ist im krassen Sinne modern. Das ist halt Aufbrechen von jeglichem Standesdünkel und entsprechenden Zugehörigkeiten.
Ich glaube, das Aufbrechen von diesem Standesdünkel und von diesen festgefahrenen Biografien sind natürlich Chancen für einige wenige. Also damit werden andere Dinge möglich. Damit bist du nicht gescheitert, wenn deine Firma pleite geht. Dann suchst du einfach was anderes. Oder Umschulungen werden leichter, weil ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man nicht den Rest seines Lebens einen und denselben Job macht. Aber damit fällt natürlich auch was weg, was vorher für Sicherheit und Planbarkeit gesorgt hat. Und darunter leiden dann natürlich die, die am wenigsten privilegiert sind. Also das als große Freiheit zu verkaufen, ist, glaube ich, illusorisch, weil egal wie oft man sich von diesem Klassenbegriff verabschiedet, wir werden immer eine Unterschicht haben.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da muss man ein bisschen, die Chancenseite ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt im ökonomischen Bereich zu suchen, sondern eher in dem, was man vielleicht mit Habermas Lebenswelt oder so nennen könnte. Also Ehe für alle ist halt durchgesetzt. Menschen dürfen auch wenn es ökonomisch extrem schwierig ist, Kinder alleine großziehen und werden zumindest mal nicht mehr so krass geschämt wie früher. Also ich glaube, da hat sich halt einiges verschoben und das kann man durchaus auch als Errungenschaft verstehen, auch wenn da natürlich viel zu tun bleibt. So, aber ich glaube, da hat sich halt auf jeden Fall seit der Nachkriegszeit einiges getan. Aber ja, ökonomisch, glaube ich, ist es schwierig. Man höre dafür unsere Folge zur Prekarisierung.
Ja, ich glaube, da ist man wieder bei dem mittlerweile schon etwas abgenutzten, aber immer noch wahren Spruch, dass man Sicherheit und Freiheit nicht gleichzeitig haben kann. Also diese Sicherheit der planbaren Lebensentwürfe bedeutet halt auch weniger Freiheit. So, wenn es vollkommen unakzeptiert ist, seinen Beruf in der Lebensmitte zu wechseln, dann bist du halt sicher in deinem Lebensverlauf, aber du bist nicht frei, ihn zu ändern. Also, aber mit einer Freiheit kommt natürlich auch mehr Unsicherheit und mehr individualisierte Verantwortung. Ich würde nicht individuelle Verantwortung sagen, weil man kann Freiheit auch nicht individualisiert absichern. Wir müssen diese Verantwortung nicht Einzelnen aufbürden. Das halte ich für die größte neoliberale Lüge überhaupt. Dass bloß weil jemand individuelle Entscheidungen trifft, dass er auch individuell verantwortlich ist. Das halte ich für eine gefährliche Idee.
Da ist die andere Seite, was sich ja auch gegenübersteht, ist Freiheit und Gleichheit, ne? Weil die Sicherheit, von der du gesprochen hast, ne, dass Freiheit also im Endeffekt Unsicherheiten ist oder Möglichkeiten eröffnet. Und das Gegending ist dann, dass ich Sicherheit habe, bedeutet aber auch, dass ich meistens dann eine höhere gesellschaftliche Gleichheit habe. Das ist ja so, ne, so Sozialismus-Ideen, ne, dass die Leute halt alle so an ihren Orten sind. Der Widerspruch dazwischen ist schon politisch total schwer, der ist aber gesellschaftlich noch viel, viel schwerer, weil gleichzeitig, also die Leute wollen eine gewisse Menge an Freiheit und Individualisierung und auf der anderen Seite könnten sie aber eine gewisse Menge an Gleichheit und Einschränkung gebrauchen. Also es würde ja niemand auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, ich möchte die Vollindividualisierung und jetzt das deutsche Krankensystem, ja, so fehlerhaft es ist, wegwerfen und wir gehen jetzt zum amerikanischen rein privaten System über. Das würde ja in Deutschland niemals machen. Also es gibt da so eine Grenze, ne? Und in den USA ist ja gerade der Kulturkampf ausgebrochen, weil doch jemand auf die Idee gekommen ist, ja, in Form von Bernie Sanders zu sagen, ja, aber wir könnten doch jetzt mal ein allgemein bezahltes Krankensystem machen.
Das finde ich übrigens gerade mit dieser, ich finde, dass man gerade an, ich weiß, das Thema ist ausgelutscht und wahrscheinlich, wenn diese Folge erscheint, kann es schon niemand mehr hören, es kann wahrscheinlich jetzt schon keiner mehr hören, aber an dieser ganzen Corona-Sache kann man, glaube ich, gerade gut sehen, wie unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen Ideen von Individualisiertheit umgehen. Dass zum Beispiel hier in Deutschland gerade niemand weiß, wer testet, aber das Problem nicht ist, dass es irgendwer bezahlt, weil irgendwer wird es bezahlen. Aber dass es in den USA das Thema viel größer und die Gefahr viel größer ist, weil die Leute den Corona-Test, der super teuer ist, in den USA super teuer ist, selber bezahlen müssten und sich deshalb nicht testen lassen, weil sie sich das nicht leisten können. Ja. Also vielleicht können wir dazu, zu dieser ganzen Gesundheitsthematik, ich suche mal raus, die Last Week Tonight Folge mit der Krankenversicherung. Also die haben da, ich wusste das auch nicht en Detail, die haben da ein total absurdes System. Selbst wenn man krankenversichert ist und man ist in einem Plan drin, dann gibt es Krankenhäuser, die in deinem Plan sind, in deinem Netzwerk, und Krankenhäuser, die da nicht drin sind. Das heißt, du kannst keinen Notarzt rufen, sondern du musst mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren und selbst dann kannst du Pech haben, das war der Fall in der Sendung, dass der Arzt, der dich behandelt, nicht in deinem Netzwerk drin ist und du dann zu deiner Krankenversicherung nochmal 3.000, 4.000, 5.000 Euro bezahlen musst, Dollar. Ja. Also wirklich absurdes System, was auf so ein, ja, das ist Individualisierung par excellence. Du bist für dich und dein Leben komplett selber verantwortlich und das ist Freiheit. Zu verrecken, weil dein Krankenhaus nicht in deinem Netzwerkplan ist, ist auch Freiheit und Individualität. So. Mhm.
Auf der anderen Seite, die These hat Steffen Mau in seinem, wie heißt es denn, das metrische Wir, das Buch, aufgemacht, ist, dass man jetzt halt so Stimmen hören kann, ne? Thema Krankenversicherung. Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, uns statistisch sehr spezifisch als Einzelpunkte zu erfassen. Also das heißt, wir brauchen nicht mehr diese grobschlächtigen Kategorien wie, keine Ahnung, ja, Alter von bis als Gesundheitskategorie, sondern man kann halt sehr genau gucken, wie gesund ist der, die Einzelne, und wenn dann eben die passenden Krankenversicherungsverträge aufkommen mit Unterstützung durch Fitness-Tracker und so, ist natürlich die Frage, wenn dann so Leute, die irgendwie aktiv und einen gesunden Lebensstil haben, die dann sagen, ja, yeah, warum soll ich denn jetzt die mitbezahlen, bei denen wir wirklich konkret erfassen können, dass die sich anders verhalten, ne? Also dass sowas kommt, glaube ich, auch mittelfristig auf uns zu, dass wir uns da Gedanken machen müssen. Und ich merke, dass ich da zumindest ja auch in eigene ja, Schwierigkeiten renne, wenn ich dann so denke, naja, aber da draußen gibt's ja so viele Leute, die rauchen und ich rauche nicht. Und das könnte ich ja angeben und muss ich dann weniger bezahlen und die anderen müssen mehr. Also so bis wohin reicht die eigene Solidarität auch, finde ich, ist eine wichtige Frage. Und bis jetzt bin ich da immer sehr pauschal bei, naja, ich werde auch schon meine Fehler machen und ich nehme das alles mit. Aber ja, ich glaube, da werden einfach sehr konkrete Fragestellungen noch auf uns zukommen.
Ich bin sehr radikal solidarisch, auch muss man leider zugeben, zu meinem eigenen Nachteil, weil ja, für mich wäre es deutlich besser, ich wäre privat versichert, ich bin aber aus Prinzip nicht privat versichert. Und ich weiß, und also ich hab die Diskussion öfter mal mit meinen Studierenden und mit auch mit Lehrkräften, weil man kann ja, wenn man bereit ist, die Nachteile in Kauf zu nehmen, man kann immer gesetzlich versichert sein. Und für mich ist das tatsächlich keine Frage meiner eigenen Gesundheitsvorsorge oder meines finanziellen Vorteils, den ich in dem Fall nicht hätte, weil für mich wäre das sehr teuer, aber ich wäre dann medizinisch besser versorgt, was durchaus gut für mich wäre. Aber ich mache das aus Prinzip nicht, weil ich es für falsch halte. Das kann man jetzt von mir total dumm finden. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die mich dafür fahrlässig halten und für dumm, weil mein eigener Vorteil, weil ich Nachteile habe. Aber ich glaube, dass Solidarität, es gibt so schön Wettersolidarität und es gibt eine umfassende Solidarität und so der gehört leider auch manchmal, bist du halt nicht auf der Sonnenseite vom Leben. So. Also ich weiß nicht, ich würde mir tatsächlich mehr Solidarität nicht nur im Alltag, sondern auch in Strukturen wünschen. Aber ich glaube, da herrscht gar kein Bewusstsein für. Und da sind wir auch, in die Richtung sind wir definitiv nicht sozialisiert in der Masse. Ich wahrscheinlich schon, so persönlich. Aber in der Masse sehe ich nicht, dass Kinder und Jugendliche heute in solidarische Verhältnisse sozialisiert werden.
Das ja, auch dumm. Warum auch? Also, ich meine, die Großkonstruktion in der Gesellschaft ist nun mal irgendwie diese neoliberale Idee. Ja, also, man sieht es auch, ja, und gleichzeitig, also ich sehe das in der Schule dann immer, dass die Leute irgendwie sich alle immer für Einzelkämpfer halten. Und wenn du sie darauf hinweist, dass man doch eine Lerngruppe machen kann. Also können wir so ein Beispiel nennen. Vor einiger Zeit hielt es ein Teil meiner Klasse, wo ich die Klassenleitung habe, für eine schlaue Idee, am Tag vor einer Leistungserhebung zu fehlen. Die hatten da langen Nachmittag, also ich kann es irgendwie verstehen, und das war, und da waren auch noch Freistunden drin. Und dann komme ich natürlich und muss ihnen auf die Füße treten, weil es gibt Regeln, ne? So. Und da habe ich auch gesagt, liebe Leute, ihr habt da nachmittags 3 Stunden Zeit gehabt, ne? Und der fiese Spruch, den ich immer habe, wenn die Leute wegen sowas allein bleiben, ist, liebe Leute, wenn ihr daheim bleibt, um zu lernen, seid ihr mit der einzigen Person zusammen, die es definitiv nicht besser kann als ihr. Ja? Wo wir sicher sein können, von der Person kannst du nichts mehr lernen, und wenn die 100-mal irgendwelchen Mathe-Scheiß in einem Buch rechnet, dann wird es jetzt erstmal nicht besser, weil Verstehen schlägt Üben und Wissen immer. So. Aber habe ich gesagt, wie wäre es denn gewesen, ihr wärt in die Schule gekommen, ihr habt alle nachmittags diese Doppelstunde frei, ja, das ist scheiße, verstehe ich absolut. Aber in der Doppelstunde setzt ihr euch hier einfach hin, hier ist Platz, hier ist warm, hier gibt's Essen, ja, und arbeitet als Lerngruppe, weil der eine ist an der Stelle blind, der nächste ist an der anderen Stelle blind, und gemeinsam habt ihr einen größeren Lernerfolg. Wurde ich angeguckt, als wäre mir ein dritter Kopf gewachsen. Ja, und das werde ich aber.
Ich habe mal gehört, dass es Studiengänge gibt, in denen es üblich ist, insbesondere in den Naturwissenschaften. Ich habe das hier in Hannover insbesondere für Life Science gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es geht das Gerücht rum, dass es Menschen gibt, die in der Prüfungsvorbereitung Bücher aus der Bibliothek stehlen oder Seiten rausreißen.
Kenne ich aus der BWL in Eichstätt.
Ich kenne das aus der Juristerei.
Leute, die Bücher verräumen.
Ich bin schockiert. Bücher,
also wir hatten in Oldenburg, und da gibt's noch nicht mal mehr Jura, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Nee, ich glaube, wir haben keinen Jura da. Da gibt's, glaube ich, auch ein paar angekettete Bücher in der Bib.
Ja, und da werden dann Seiten rausgerissen, wurde mir gesagt, wenn man sie nicht verschwinden lassen kann.
Wow.
Und ihr könnt euch vorstellen, wie, mit welcher naiven Grundhaltung ich an dieses Problem rangegangen bin. Nämlich so, bitte was, warum? Und meine Idee war, warum sollte dir das helfen, wenn jemand anders eine schlechte Note bekommt? Weil deine 1 ist doch nicht mehr oder weniger wert, wenn jemand anders auch eine 1 hat. Und dann wurde ich darüber aufgeklärt, ob ich nie in mein Bachelorzeugnis und Masterzeugnis geguckt hätte. Es gäbe mittlerweile doch auch die internationalen Noten. Und da bekommt ein A nur die besten 10%, glaube ich. Das heißt, die 1 kann weniger wert werden, wenn andere auch eine 1 bekommen.
Und
ich habe in meinen Zeugnissen nachgeguckt. Ich habe tatsächlich auch so ein Ding. In meinen internationalen Zeugnissen ist dieses A, B, C drin. Und wie pervers ist das denn, dass deine 1 weniger wert wird, wenn andere auch eine 1 haben?
Ja. Das ist doch ich kenne das aus der Schule noch als gaussische Normalverteilungskurve, die halt erfüllt sein muss. Das zweite, was ich kenne, sind in Zeugnissen Perzentile, die angegeben sind. Also hier, ne? Man ist im Vergleich, also die und die Note ist im Vergleich zum Rest in dem und dem Perzentil über die letzten so und so viel Semester oder so. Und dann tatsächlich in zum Beispiel bei Jurastellen, bei den Begehrten, so RichterInnenstellen und so, dann da ist es zumindest im, wie heißt denn das, wenn die da zusammensitzen, also nach dem Studium Referendariat und so, da geht's dann nicht mehr unbedingt nur nach Note, sondern die 3 Besten aus dem 15er-Kurs kriegen halt die entsprechende Empfehlung und so. Also
ich weiß es, im gymnasialen Referendariat, jedenfalls hier in Bayern, ist es ein offenes Geheimnis, dass es für eine gegebene Gruppe an Referendaren nur eine feste Anzahl an Einsen und Zweien gibt. Ja. die verteilt werden dürfen. Und es wurde zu Leuten schon nach Lehrproben gesagt, ja, wir können ihnen jetzt hier keine 1 für geben, weil wir dürfen ihnen eigentlich nur noch eine 2 geben, wir haben die ganzen Einsen schon vergeben sozusagen.
Was bringt das? Also was bringt das gerade im Ref jetzt speziell für Lehrkräfte? Wenn da ein paar sind, die sehr gute Noten haben, hat das irgendwelchen Einfluss auf die Laufbahn später?
Ja, genau.
Ja, das hat die Psyche von den Benoteten.
Das hat tatsächlich einen Einfluss auf die Laufbahn, weil nämlich Menschen mit einem Einser-Staatsexamen, 1 und 2, zum Beispiel sehr einfach geeignet sind, ans Kultusministerium zu kommen. Und ich placke jetzt mal die Schulsprecher, weil wir nämlich letztens über Beurteilungen gesprochen haben. Und da ist es ähnlich. Also es gibt halt eine 7er Stufe Beurteilung. Und wir haben es in Hamburg und in Bayern uns angesehen und in Hamburg ist es im Endeffekt so, dass die oberen zwei Beurteilungsstufen beide sagen, du wirst nicht richtig gefördert und die unteren Stufen sagen, okay, du bist hier irgendwie fehl am Platze und wir müssen was daran ändern, dass du deine Leistung besser bringst. Also das ist noch die nette Variante. In Bayern heißt es eher, wenn sie was werden wollen, müssen sie Stufe 1, 2 oder 3 sein und die werden auch aus politischen Gründen gern mal vergeben. Also sprich, du wirst halt hoch beurteilt, wenn jemand dich auf einer Stelle haben möchte. Scheißegal, ob du geeignet bist. Ja, andersrum sagt es automatisch, wenn du eine gute Beurteilung hast, dass du geeignet bist. Scheißegal, ob du es wirklich bist. Und das ist üblich und im Referendariat war das auch immer so, dass es dann halt hieß, ja, die die richtig guten Leute haben dann irgendwie ihre Einser bekommen und ja, davon darf es aber maximal 1 oder 2 geben. Ich meine, Christoph hat ja den Gauss erwähnt. Es gibt diese berühmte Geschichte, die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, von einer Grundschullehrkraft in irgendwo auch im platten Land und die war halt gut und die ganze Klasse hatte 2er und 1er. Ja? Und die Frau hat Stress gekriegt bis zum Umfallen, weil sie doch nicht jedem ein Übertrittszeugnis fürs Gymnasium ausstellen kann. Scheißegal, wie gut sie ihren Job anscheinend gemacht hat und wie gut die Kinder waren. Das geht ja nicht. Ja?
Mich verstört das total.
Das hat aber nicht mal was mit Individualisierung zu tun, sondern damit, dass man der Meinung ist, dass es in einer Gesellschaft immer ein Oben und Unten geben muss. Und wenn es dieses Oben und Unten nicht gibt, dann müssen wir es halt generieren. Und das ist eine Verfestigung der gesellschaftlichen Ungleichheit über das Schulsystem. Und das ist schon immer eingebaut. Und das hat nichts mit Individualisierung zu tun, weil ja die Individualisierung heutzutage dann halt einfach nur noch der Zirkelschluss dazu ist zu sagen, naja, du bist an der Forst gelandet, du bist an der Realschule gelandet, du hättest dich doch nur anstrengen müssen, das ist ja deine Schuld oder deine Verantwortung.
Ich finde interessant, dass man das ist ja einer der wenigen Momente quasi, wo man im Bildungssystem sehr konkret beobachten kann, wie es seine Selektionsfunktion wahrnimmt und die nicht verschleiert. Also sonst kann man sich ja immer darauf berufen, naja, die Leistungen sind eben so und dementsprechend muss sortiert werden. Das ist ja ein Zwang, der von außen da ist, der ökonomisch gewünscht ist, von anderen Systemen rangetragen wird. Und da merkt man, okay, aber das ist halt auch schon einigermaßen internalisiert, wenn das eben mal nicht passiert. Dann wird das als Forderung aktualisiert an die diensthabenden Personen rangetragen. Das finde ich schon recht interessant. Das lässt mal unverschleiert quasi gucken, was da eigentlich erwartet
wird. Ja, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel klare Erwartungen an Bestehensquoten und sowas, ja.
Naja. Also,
wir haben zum Beispiel klare Bestehensquoten und die zu halten ist wichtig. Und heutzutage gibt es ja zum Beispiel auch einen Wettbewerb zwischen Gymnasien. Das ist ganz interessant, dass dann zum Beispiel Gymnasien damit werben, na, das ist also wirklich kein Witz, die werben dann damit, dass sie hohe Bestehensquoten haben, was im Endeffekt nur heißt, dass sie Leute durchschieben und im Zweifel halt nett benoten. Ja, also das heißt, dass die Härte der Tests nicht mehr so hoch ist, weil das ja die einfachste Art ist, gute Leistungen zu produzieren. Ja, die andere Art wäre ja anstrengend.
Würdet ihr sagen, das ist nämlich genau das, also wir haben quasi in den letzten Sätzen Themen herausgearbeitet, warum ich so hin und her gerissen bin zwischen, finde ich Individualisierung gut oder möchte ich eigentlich eher einen Kollektivismus? Mhm. Denn das ist genau mein Punkt. An sich sehe ich in einem Individualitätskonzept durchaus das Potenzial, Dinge besser zu machen. Aber so wie wir das momentan haben, mit einer nachträglich eingebauten Klasseneinteilung quasi, so du bist selber schuld, aber wir teilen dich ein.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob Individualisierung emanzipatives Potenzial hat, wirklich real. Rein theoretisch kann ich mir das herleiten, wie Individualisierung auch emanzipativ sein kann. Aber als gesellschaftliches Konzept, so wie es momentan umgesetzt sind, sehe ich nicht, dass das irgendwie emanzipatives Potenzial hat, sondern
das sehe ich,
nur
das
so
ist
ein
das, was
vermeintliches.
Ah, das sehe ich. Ich finde, man betreibt schon Augenwischerei ein Stück weit, wenn man sagt, keine Ahnung, wir leben heute nicht mit mehr Entfaltungsmöglichkeiten als beispielsweise in meinem Lieblingsbeispiel in den 50er Jahren, die ich mir einfach als
ja,
Horror vorstelle. Ne? Also
ja.
Ich glaube, da muss man
ich
auch
besonders,
ehrlich. Ja, genau. Also ich glaube, da muss man auch ehrlich mit sich sein. Aber ja, es ist noch nicht alles perfekt. Da bin ich schon bei dir. Ja.
Aber dass das der Weg von, bleiben wir bei den 50er Jahren, der Weg von den 50er Jahren zu den heutigen Entfaltungsmöglichkeiten sind keine individualistischen Prozesse, sondern das waren kollektivistische Prozesse, die in Aushandlung mit dem Mainstream mit viel Glück und Zufall neue Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten ausgehandelt haben. Das war nicht ein Individualisierungsprozess.
Ja.
So.
Nee, das stimmt. Okay, ja, das ist richtig. Das glaube
also
ich auch.
Glaube,
man muss, das war ja das, was ich am Anfang meinte, ne? Ich glaube, man kann halt schon kollektiv für quasi individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und Emanzipationsmöglichkeiten kämpfen und sich stark machen. Und genau, und das würde ich dann sagen, ist vielleicht der Individualisierungsprozess. Aber dass du nicht als Einzelkämpferin die Gesellschaft umstößt und da viel erreichst, da bin ich ganz bei dir.
Also ich würde ja sagen, ich bin ja immer der dann irgendwie mit Narrativ und Konstruktion kommt, aber ich würde sagen, dieses mit der Individualisierung ist eigentlich ein Märchen, das erzählt wird. Also es ist halt eine, ja, das ist halt eine Art, wie man irgendwie sich selbst sein Schicksal herbei erzählt. Ne? Also ich weiß nicht, ihr kennt Attributionstheorien aus der kennt ihr ja auch, ne?
Mhm.
Ja, also wir erklären es kurz.
Aber erklär es nochmal
fürs Publikum. Attributionstheorien sind, also so der Klassiker, den habe ich kennengelernt aus Motivation, weil das ist für Lehrer wichtig. Man kann immer extern oder intern attribuieren, wenn etwas passiert, und man kann positiv und negativ attribuieren. Das heißt also, der Klassiker, den du als Lehrer lernst, ist, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zum Beispiel extern negativ attribuiert und intern positiv attribuiert, dann ist das so, schreibt eine Arbeit, und wenn die Arbeit gut ist, dann sagt die Person, das war meine Leistung, und wenn die Arbeit schlecht ist, dann sagt die Person, naja, kann passieren, Tagesform, ja, die Aufgaben waren scheiße, der Herr Brandt stinkt, ja. Mit diesen Schülerinnen und Schülern haben wir eigentlich kein Problem, weil so sollte man sich gut angepasst in dieser Gesellschaft verhalten. Die anderen sind schwieriger, weil jedes Mal, wenn die eine schlechte Leistung bringen, sagen sie, ja, das bin ich. Ich bin schlecht, ich bin wenig wert. Man sieht sich dann später beim Therapeuten meistens, ja, und wenn es gut ist, wird dann gesagt, ja, das war ein Zufall und so weiter. Und genauso ist die Individualisierung so eine Attribution. Also es wird dann im Endeffekt gesagt, ich habe ja Erfolg gehabt, das liegt an mir. Nee, es liegt hauptsächlich daran, dass deine Eltern Geld haben. Ja, ich bin ja aufs Gymnasium gekommen, weil ich in der 4. Klasse gut war. Nee, liegt daran, dass deine Eltern Geld hatten. Ja.
Ich habe witzigerweise vorhin erst eine Prüfung abgenommen, die Zahlen dazu hatte, von so einem Hamburger Schulversuch. Ich glaube, da ging es um Lesefähigkeiten, die Kinder mit Eltern mit akademischem Hintergrund brauchten bei dem Lesetest 68 von 105 Punkten. Und die Kinder von Eltern ohne Schulabschluss brauchten 98 Punkte von 105. Um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Also so, dass die
Krass.
Lehrkräfte sagten, dieses Kind ist fähig, aufs Gymnasium zu gehen. Das ist, glaube ich, in Zahlen aus genau das ausgedrückt. So, ja, du bist wahrscheinlich auf dem Gymnasium, weil deine Eltern schon da waren. Oder du, oder deine Eltern haben das Ansehen, weil du musst ja nicht, deine Eltern müssen ja keine AkademikerInnen sein, damit du aufs Gymnasium kommst, aber genug soziales Kapital haben. UnternehmerInnen zum Beispiel haben ja manchmal auch keinen Hochschulabschluss oder so.
Genau, JournalistInnen sein zum Beispiel.
Genau, halt Berufe mit hohem sozialem Kapital.
Genau, also ich kenne das ja.
Und das differenziert sich ja mittlerweile auch nochmal intern aus, ne? Also ich weiß nicht, wie die Quoten gerade ganz genau sind, aber die meisten Kinder gehen ja, glaube ich, mittlerweile aufs Gymnasium, ne? Und da setzt dann Bourdieu ja wieder ein und sagt, naja, das wird sich schon noch differenzieren, ne? Dann gibt's verschiedene Gymnasien, dann bist du vielleicht in Anführungsstrichen nur im genannten Gymnasialzweig die AGS gelandet.
Ja, oder FOS.
Oder gehst an eine FOS oder ne, so, oder also da gibt's dann halt schon auch Wege. Und da dann jetzt nochmal weg, der sieht nämlich schon sowas er nennt das Fahrstuhleffekt, ne? Also die sozialen Ungleichheiten sind weiterhin da, aber der quasi absolute Lebensstandard hat sich schon seit den 60er Jahren oder so, ist der eben nach oben gegangen, aber halt in so einem Fahrstuhlprinzip, ne? Also die Abstände zwischen oben und unten sind gleich, aber so die ganze Gesellschaft ist so ein bisschen nach oben
das
gestiegen.
Ist ja auch.
Und das ökologische Problem, was daraus resultiert, haben wir jetzt.
Und das bedeutet.
Das ist ja auch das Bildungsparadox.
Ja,
also,
genau.
Das unterliegt ja auch diesem Fahrstuhleffekt, dass du jetzt für eine Ausbildung zu, keine Ahnung, hier Bürojob einsetzen. Das kannst du nicht mehr mit dem Hauptschulabschluss machen, weil 50% aller deines Jahrgangs machen Abitur, da muss es für den gehobenen Bürojob halt schon das Abitur sein, wo es früher
Realschule
oder Hauptschule war.
Ja, ich wollte sagen, Realschule reicht halt häufig schon nicht mehr für viele.
Die Menschen, die bei mir an der Schule Fachabitur machen, insbesondere an der Berufsoberschule, ne, also die den Berufsausbildung vorher haben, geben gerne an, dass sie eigentlich nur da sind, um das Fachabitur zu bekommen, weil sie dann mehr Geld bekommen. Ja, die machen danach gerne auch denselben Job weiter oder studieren sinnlos Kram, damit sie danach denselben Job weitermachen können. Also ich bin die letzten Jahre auch so ein großer Proponent davon geworden, dass die Leute bitte wieder Ausbildungen machen, weil das ist ja auch geil. Also du hast mittlerweile auch Fachhochschulstudiengänge, die handwerkliche Ausbildungen ersetzen wollen. Ja, eine handwerkliche Ausbildung ist 3 Jahre lang Handwerk, mit Dinge mit der Hand machen und stattdessen sitzen die dann alle in irgendwelchen Hörsälen, lassen sich irgendwelche Scheiße erzählen und machen ein Praxissemester und dann fragt man sich, warum die alle nichts auf der Pfanne haben.
Ja. Also bei uns haben wir teilweise, da sieht man mal, was für Blüten das treibt, wenn man unterschiedliche Besoldung für die gleiche Arbeit hat, nach Ansehen der formalen Bildungsabschlüsse. Wir haben manchmal Leute, also gar nicht so selten, die bei uns noch mal nachstudieren, um von A11 auf A13 zu kommen im Schuldienst. Die machen danach den gleichen Job. Die waren vorher Lehrer oder Lehrerin und danach auch. Aber die bekommen dann für den gleichen Job ein Shitload mehr Kohle.
Ja.
Also, so, das ist total absurd. Warum haben die das nicht vorher gekriegt? Ich verstehe es. Ja,
wir können auch gerne mal die Besoldungsgruppen und so weiter, die können wir mal versinken. Da könnt ihr euch das mal selber ansehen, wie das so ist. Das ist ja zum Beispiel im Lehrertum, ne? Es hat sich jetzt gerade in Deutschland gerade durchgesetzt, dass GrundschullehrerInnen langsam aber sicher mal A13 kriegen. Weil, hey, die Leute, die in den ersten 4 Jahren die Kinder bilden, ja, die sind ja nicht so wichtig wie ich Nase, die eigentlich fertig gebackene Menschen vor sich hat und denen dann noch so ein bisschen zeigt, wie man Fachabi besteht. Nee, komm, die kriegen nur A10.
Aber Thomas, das kann doch jede Frau. Das ist doch nur Kleinkinder.
Das nächste ist, dass das natürlich alles Frauen sind, aber die sind ja auch in der Grundschule richtig, weil da muss man ja so mütterlich sein. Kannst du doch nur das Kotzen kriegen. Eigentlich ist das der wichtigste Job und er ist auch tatsächlich viel, viel anstrengender als mein Job. Ja.
Man kann sagen, andere Bildungssysteme in anderen Ländern händeln das ja durchaus auch anders, ne? Das ist schon interessant zu beobachten. Siehe übrigens auch, wenn wir dann noch von davon weggehen, da ist ja mein persönliches, da drehe ich ja am Rad, im Bereich Kindergarten und frühkindliche Bildung und so, ne? Auf der anderen Seite kommt da dann wieder, ja, wen stellst du da dann ein? Also, ne, sind das dann die nächsten Ausbildungsberufe, die wegfallen, weil die Ausbildungen so sind, wie sie sind. Die Leute da sind ja nicht schlecht, aber trotzdem könnte da an manchen Stellen halt noch besser geschultes Personal eingesetzt werden. Das finde ich, ne, da sind wir jetzt wieder beim Thema, ist auch ambivalent. Wo lässt man noch Platz für wen?
Und da ist halt auch immer so zum Beispiel so eine Forderung drin, dass man jetzt ErzieherInnen mal FH bildet, damit die mehr Geld einsammeln. Also ich hätte ja einen Vorschlag, ne? Man könnte ihnen einfach so mehr Geld zahlen.
Ja. Ich bin tatsächlich dafür, PädagogInnen in der frühkindlichen Bildung über ein Studium auszubilden, weil das Fachwissen, was benötigt wird und die Reflexionsarbeit, die da geleistet werden muss, ist einfach in der Ausbildung nicht zu vermitteln. Genauso bin ich sehr dankbar dafür, dass das Hebammengesetz geändert wurde und Hebammen nun studiert haben müssen. Weil es gibt einfach Sachen, die kannst du in einer praktischen Ausbildung nicht sicher vermitteln und nicht in dem Umfang vermitteln. Was natürlich wünschenswert wäre, ist, dass egal was davon ich tue, ob ich einen Handwerksberuf habe, sagen wir einen Lehrberuf, ob ich einen Lehrberuf oder ein Studium habe, dass das nur zwei unterschiedliche Wege auf das gleiche soziale Niveau sind. Das ist das, was mich
ja jetzt dann solidarisch sein.
Ja, nee, es geht ja auch nicht. Ich habe eine relativ steile These. Vielleicht, also ich würde sagen, also erstmal Individualität ist nicht Individualisierung.
Mhm. Ja.
Das jetzt, die These ist nicht so steil. Komm, warte.
Also,
bleibt.
Warte.
Sie sich an, kommt jetzt. Ja. Individualität ist nur durch kollektivistische Anstrengung zu erreichen.
Mhm.
Wenn man das nicht macht, hat man Individualisierung. Und Individualisierung, würde ich sagen, ist für die Mehrheit der Gesellschaft eher negativ, weil sie nicht das Kapital besitzt, um individualisierte Prozesse abfedern zu können. Könnt ihr mir folgen?
Ja, also im Endeffekt heißt es, wenn wir mehr Individualisierung haben, ne, also dem so ein bisschen dem neoliberalen Ruf folgen, sind wir eigentlich viel, viel besser, insbesondere in den unteren Statusgruppen, ne, und den marginalisierten Gruppen und so, zu kontrollieren, als und auch über den Löffel zu ziehen, als wenn sich das organisiert. Ne? Also wenn jetzt.
Genau, also wenn ich verhindern will, dass es Menschen besser geht, dann erreiche ich das am ehesten dadurch, dass ich sie separiere. Durch was auch immer. Da muss ich mal einen Zaun ziehen. Ja, ja. Genau. Ja, also genau. Es geht gar nicht darum, die wirklich räumlich voneinander zu trennen. Es reicht, wenn sie sich nicht mehr als eine Gruppe verstehen, wie zum Beispiel alle, die angestellt arbeiten.
Ja. Und das ist ja der Grund, warum zum Beispiel in den USA so diese Gewerkschaften immer so ganz schlimm beäugt werden, ja. Weil so eine Gewerkschaft ist ja schlimm. Habt ihr das gehört? Kickstarter.
Weil die kommunistisch ist.
Ja, nee, nicht mal. Sondern weil die auf einmal Forderungen stellen können. Weil du nicht einfach hire and fire machen kannst. Wenn der Rest dann
das
sagt,
das Problem ist ja, Gewerkschaft kostet ja Geld, wenn du da Mitglied bist. Ne? Ob sich das rentiert, das können wir historisch nicht nachvollziehen, eine sinnvolle Sache ist, du.
Ja. Doch, da gibt es ein paar schöne Sachen.
Was ich in den USA so krass finde, ist nicht, natürlich wehren sich die Firmen dagegen. Aber wer sich ja auch massiv wehrt, zum Beispiel, ich glaube, das war vor einem halben Jahr in den USA in einem Volkswagenwerk. Die Angestellten, die Arbeiter wollen das nicht, weil die das als Angriff auf ihre Freiheit, ihre Ausbeutung selber auszuhandeln verstehen. Das ist dieses amerikanische Verständnis von Freiheit, wo jede Solidarisierung,
ja, gleich Kommunismus,
ich weiß nicht, was ihnen das abschneidet, aber
ja, also
aus deutscher Sicht quasi nicht nachzuvollziehen.
Ich kann da noch ein aktuelles Beispiel machen. Die Folge kann ich auch gerne verlinken. The Daily hatte letztens etwas mit Bernie Sanders in Nevada. In Nevada gibt es eine sehr starke Gastronomie-Gewerkschaft. Die hat auch sehr viele Leute. Und die haben vor 20 Jahren oder so kostenlose Gesundheitsversorgung für sich rausgestritten. Aber nur Mitglieder dieser Gewerkschaft. Und die waren dann auf einmal gegen Bernie Sanders, weil wenn der dieses private Gesundheitssystem abschafft, müssen sie ja auf einmal wieder zahlen. Und das war total geil, weil die Führer dieser Gewerkschaft gesagt haben, ja Moment mal, wir haben hier für uns die Kostenlosigkeit und was mit dem Rest ist uns ja scheißegal. Ja, und
ja dann, der eigene Tellerrand, ne?
Ja, und dann findest du Leute, die sagen, ich habe trotzdem für Bernie abgestimmt, weil meine Familie, meine Kinder und so weiter sind nicht in dieser Gewerkschaft, die können da nicht drin sein und die sind alle am Arsch, wenn da was schief geht. Und das haben wir dann halt, Solidarität versus Individualisierung auch an so einem Beispiel, ja. Und die Leute gegeneinander ausspielen, das funktioniert bei uns im Schulsystem schon teilweise sehr gut, ne? Wenn du jetzt so, ich habe halt fragmentierte Klassen, die frisch zusammengewürfelt sind. Und ich habe Klassen, die werden zu einer Klassengemeinschaft relativ schnell. Habe ich dieses Jahr auch wieder ein tolles Beispiel. Und es macht auch unheimlich Spaß da drin sein. Dann habe ich andere Klassen, die zerfallen in drei Gruppen. Und dann hast du, wenn du als Lehrkraft die wirklich alle fertig machen willst, hast du unheimlich einfaches Spiel. Ja, musst du nur Gruppe 1 mal irgendwie in der Gruppenarbeit eine gute Note geben und den anderen eine schlechte Note und sagen, ja, sie sind ja nicht die da drüben, und dann wäre das schon erledigt, ne? Nicht, dass wir sowas tun, zum Glück nicht, ja, aber so einfach geht. Also da muss man dann sagen, am Ende versuche ich das den Kindern auch immer zu erklären und den jungen Leuten. Die Lehrkräfte und die Schüler, und zwar alle gemeinsam, kämpfen gegen den Endgegner, der heißt Fachabitur. Wir sind da alle auf derselben Seite. Die Leute glauben mir ja schon immer nicht, dass ich auf deren Seite bin. Ja, und sie selber glauben schon nicht, dass sie gemeinsam auf derselben Seite sind. Aber eigentlich haben sie alle dasselbe Hindernis. Das ist auch mein Hindernis. Ich möchte, dass die möglichst gut durchkommen. Das wird nicht verstanden. Ja?
Aber ich glaube, wenn du so sozialisiert bist, dass du mit Scheuklappen den Blick immer auf den Preis hast, mhm, und nicht nach links und rechts guckst, dann kann so eine Solidarität mit deiner eigenen Gruppe auch gar nicht entstehen, weil ich finde es jetzt ein bisschen doof, da diese Löffeltheorie da zu Rate zu ziehen, aber ich drück's mal so aus. Wenn deine kompletten Ressourcen dafür verwendet werden müssen, in diesem System deinen Platz zu finden, wenn du komplett, gerade Menschen, die fremd gelesen werden, die migrantisch gelesen werden, Menschen, die weiblich gelesen werden, die also sowieso schon 110, 120, 150% von dem leisten müssen, was die anderen leisten müssen, von denen dann noch zu verlangen, dass sie irgendwie nach links und rechts gucken, ist, glaube ich, tatsächlich viel. Weil diese Räume, in denen sie das tun können, in denen sie gucken können, wer ist eigentlich mit mir und wie können wir hier Energien bündeln, die Energie ist nicht da, weil die wird für den Aufstieg gebraucht. Ich denke, dass jedes Mal wieder, wenn ich von Leuten höre, dass die Arbeiterkinder sind und ihr Studium abgebrochen haben, weil es keine Unterstützung gibt, und die sich auf sozialen Medien dann darüber nicht beschweren, aber die klar machen, ich musste abbrechen, weil es diese Unterstützung nicht gab. Und denen dann die Stellen, die dafür zuständig sind, sagen, es gibt das und das und das und das und wir waren doch da. Ja, dafür musst du aber die Ruhe und die Muße haben, dich nach Unterstützung umzusehen. So. Das heißt, selbst wenn die Möglichkeit besteht, sich Unterstützung oder gemeinsam solidarisch miteinander zu handeln, wenn die da ist, wenn der Raum da ist, musst du vielleicht auch die Zeit und die Muße dafür haben. Das geht nicht, wenn du dieser scheiß Karotte hinterher rennst. Würde ich jetzt mal so sagen.
Aber das würde ja dann bedeuten, dass so Menschen, die Löffelzeit und Muße haben, vielleicht ein bisschen was davon abgeben können, anderen Leuten den Rücken frei zu halten. Ja, das wäre dann eine Solidarität. Ich habe irgendwie die Tage, musste ich mich an etwas erinnern. Ich hatte eine Bekannte hier irgendwie, und deren Fahrrad ist kaputt gegangen. Und die war dann total verzweifelt, weil keine Kohle und so weiter, wie das hin und wieder mal ist. Und dann habe ich auf die Mailingliste des Hackerspaces geschrieben, ey Leute, wisst ihr was, worauf die mich an die Bicycle Liberation Front Bamberg weitergeleitet haben. Die Bicycle Liberation Front macht genau das, sie schneiden kaputte Fahrräder ab, bauen sie wieder auf. Ja. Und
klingt gut.
Ja, die haben auch ein ganz geiles Logo, das ist so ein Zahnrad mit so einem Bolzenschneider in der Mitte. Nette Menschen, so, und dann habe ich halt vorher gesagt, ja, ich habe da diese Person, die braucht da halt, jetzt, der Reifen ist kaputt oder so. Dann haben wir gesagt, ja, komm in unsere Werkstatt. Dann haben wir das Fahrrad eingepackt, sind in die Werkstatt gefahren. Ja, da lief dann irgendwie freundlich Punkmusik, und dann war da ein netter Mensch, der meinte, ach ja, von euch habe ich, ja, da habe ich schon gehört. Ja, dann hat er das Fahrrad gecheckt, den Reifen ersetzt, der halt einfach nur kaputt war. Und als es dann darum ging, was sie dafür kriegen, hieß es gleich, na, eigentlich nix. Ja, aber da drüben ist eine Spendenbox, wenn du dringend was geben willst. Und die Person, deren Fahrrad kaputt gegangen ist, guckte mich die ganze Zeit mit großen Augen an, und ich sagte, ja, liebe Leute, sharing is caring, ja. Und natürlich habe ich das Fahrrad in mein Auto geladen und habe irgendwie Benzin dafür verfahren und habe mein soziales Kapital dafür genutzt. Aber das ist mir doch scheißegal. Ja, weil das ist halt jetzt für diese Person wichtig gewesen und mich juckt es nicht.
Ich wollte gerade sagen, ne, also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Muss man sich ja auch leisten können, aber es ist halt auch wichtig, dass die Leute, die sich's leisten können, es dann halt auch machen.
Da fällt mir noch was ein. Also das ist jetzt ein bisschen, aber es ist, glaube ich, eine schöne Abschlussgeschichte. Ich verlinke euch das auch, wenn ich die exakte Folge finde. Es gibt so ein Podcast-Buch, ja, es gibt so mehrere Hörbücher im Endeffekt im Podcast-Format, die man kostenlos runterladen kann. Und eins davon ist so eine Science-Fiction-Geschichte. Und die spielt, ist eigentlich todlangweilig, aber komischerweise fesselt sie einen. Und die spielt halt auf so Raumschiffen, die im Endeffekt funktionieren wie Meeresschiffe. Ja. Und der Protagonist kommt auf ein Raumschiff, wo keiner irgendwie kehrt und wo auch die Leute allesamt so ein bisschen von oben unterdrückt werden und da so Gewalt psychisch und sozial ausgeübt wird, dass die alle eigentlich keinen Bock haben, dort zu sein. Dementsprechend versifft ist alles. Und der Protagonist kommt dann halt und redet so mit seiner Brückencrew, ja, darüber, warum sie eigentlich die Brücke sauber machen sollten. Und dann sagen die, aber warum denn? Der Rest kümmert sich doch auch nicht. Und dann sagt er, naja, macht er so ein Beispiel und sagt, na, passen Sie auf, Sie sind jetzt hier im Urlaub und Sie wollen mit dem Strandbuggy zum Strand fahren. Sie mieten sich jetzt diesen Strandbuggy und fahren los und treffen die Person, die mitfährt. Ja, treffen eine ihrer Bekannten, die will auch zum Strand, die nehmen Sie einfach mit. Muss sie was dafür bezahlen? Eigentlich nicht, weil ich wollte zum Strand, das Ding ist bezahlt und es ist doch viel, viel schöner, wenn die Person mitkommt. Und deswegen machen sie die Brücke sauber. Und deswegen hilfst du Leuten, Fahrräder aufzubauen. Und deswegen, ja, gehst du den einen Meter extra. Natürlich hat Jennifer recht, dass man dafür auch die Löffel braucht und die Zeit und die Ressourcen.
Aber wer sie hat, sollte sie, ist meiner Meinung nach verpflichtet, sie einzusetzen.
Genau. Und das war unsere Aufgabe.
Ja, ist so gut.
Ja. Ja. Und mehr kann man eigentlich nicht so sagen. Ne? Also ich finde diesen Widerspruch Individualisierung und Individualität ja ganz spannend, weil im Endeffekt können wir vielleicht noch so als abrundenden Hinweis mit unterbringen. Ja, wenn man sich so anguckt, ne, gerade was Feminismus angeht oder auch LGBTQIA-Sternchenrechte, ja, das wurde alles immer nur in der Gruppe erstritten. Und deswegen kannst du heutzutage irgendwie Pride machen, ne? Und deswegen kann man heutzutage irgendwie, hat man da Fortschritt und dass Leute sich mehr ausleben können, nur weil es vorher mal Leute gab, die halt, ja, Stonewall Riots gemacht haben. Ja?
Und das bedeutet aber auch, und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion aus der ganzen Geschichte, dass minimale Unterschiede keine Rolle spielen dürfen, wenn es um kollektive Bewegung geht, also dass man so eine gewisse Kränkungsresistenz mitbringen muss, weil die Stonewalls wären nicht möglich gewesen, wenn sich diese Gruppen, die da beteiligt waren, vereinzelt hingestellt hätten und jeder ein einzelnes Statement abgegeben hätten. Also zusammenarbeiten bedeutet nicht gleich sein.
Ja.
Muss es nämlich auch nicht.
Nee, das muss es auch überhaupt nicht. Sondern man kann ja Koalitionen bilden, wenn man dieselben Ziele hat.
Genau.
Ja. Und das ist dann vielleicht so der letzte Hinweis, weil das ist etwas, was ich jetzt auch immer wieder auch schon auf ja, so in Social Media sehe und in den Diskursen, die da so stattfinden, dass den Leuten ihre Differenzen gerne mal wichtiger sind als die gemeinsamen Ziele. Und ich meine, ne, guckt in diese Welt raus. Wir haben genug Probleme, die wir global retten müssen, ohne dass wir uns die halbe Zeit darüber ärgern, dass die Leute, die mit uns streiten, vielleicht nicht alles gleich sehen. Ja? Nur so.
Oh, nur mal so, ja. Übrigens, das als letzter Satz von mir dazu, weil ich ja die ganze Zeit auf diesem Ulrich Beck so rumreite, der sagt, im Zuge von dem ganzen Individualisierungsprozess kommt es zu neuen Koalitionen, die sich abheben von den klassischen, die wir kennen. Also, ne, so momentan, also quasi momentane situative Koalition, um irgendwas durchzusetzen, wird es mehr geben, als so, keine Ahnung, klassische Parteiarbeit oder so, ne? Aber sowas wie Fridays for Future zum Beispiel, also irgendwelche Koalitionen über Standesgrenzen hinweg, wobei da die Frage ist, ob das bei Fridays for Future so ist, aber ne, das ist so die These, dass das kommen könnte.
Ja, naja, es zeigt sich ja bei solchen Sachen immer wieder, dass die sich dann genau an diesen internen Grenzen immer wieder zu legen. Ja. Dass es dann halt am Ende doch darum geht, welche Geschmacksrichtung von links vegan du bist. Und das ist alles so frustrierend. Weil wir haben eine fucking Welt zu retten, liebe Kinder. Jetzt klemmt euch das doch mal ein bisschen. Ihr könnt danach.
Egal, der Kampf.
Ja. Wenn die Welt gerettet ist, könnt ihr alle in eure einzelnen Dörfer gehen, die Flaggen hissen und dann sie wieder zerstören. Aber bis dahin rettet sie doch erstmal.
Wie wär's?
Ja. Und damit.
Nur aber.
Ey, ich muss da noch irgendwo eine Kapitelmarke für den Abschluss setzen. Das wird eine Katastrophe nachher beim Schneiden.
5. Schlusswort 1, Schlusswort 2, Schlusswort 3, so wie Grußwörter auf einer Mahnbar.
Ja, aber das war ja eh eine Sendung, die jetzt so ein bisschen meandert ist, ne? Insofern.
Aber das wurde sich doch wieder gewünscht, oder?
Ja, das wurde sich wieder gewünscht und wir müssen uns ja treu bleiben und so. Das hat sich aber auch nicht anders ergeben und es war sehr individuell. So, dann wünschen wir euch allen, in der lieben Hörerschaft, einen schönen Tag. Habt Spaß. Wir sind in einem Monat wieder da. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.